Hallo, ich komme mir vor wie in einem Roman von Kafka, der Prozess, wo der eines Morgens aufwacht und angeklagt ist und nie erfährt, warum. So geht es mir mit YouTube, so ist es mir auch mit Facebook gegangen. Plötzlich gelöscht. Mein Interview mit Professor Bhakti weg. Ohne Begründung, ohne dass man mit irgendjemand reden kann, ohne dass man einen Anwalt nehmen kann. Gar nichts. Man erfährt nicht mal, was der Grund ist. Und jetzt habe ich mich mit einem Anwalt beraten, mit Joachim Steinhöfel, und der hat mir gesagt, ich soll das Interview wieder hochladen, diesmal ohne Überschrift und ohne Text. Ich habe mich lange gewehrt, weil ich sagte, so ein Affentheater mache ich nicht mit, aber wenn es aus juristischen Gründen notwendig ist, so ein Affentheater, wenn wir in so einem Zensurstaat leben, wo man auf solche verrückten Art und Weisen versuchen muss, rauszukriegen, was einem eigentlich vorgeworfen wird, dann mache ich das jetzt einfach mal. Mir sträubt sich da jedes Nackenhaar bei so einem Irrsinn, wenn man nicht weiß, wofür man angeklagt ist, wenn man inzwischen bei jedem Wort sich überlegen muss, ob man gelöscht wird oder nicht, und wenn man dann auch noch dumm angesprochen wird, wenn man diese elementare Beschränkung der Meinungsfreiheit beklagt. Jetzt hier nochmal das zensierte Interview, das Sie nicht hören sollen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob der Zensor zuschlägt oder ob der Zensor nicht zuschlägt. Wenn mir das vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich in Deutschland mal Angst haben muss vor dem Zensor als Journalist, ich hätte den für verrückt erklärt. Aber so weit sind wir inzwischen heute. Ganz, ganz bitter. Lassen wir uns überraschen. Grüße an die Zensoren. Mal sehen, wie das Urteil dieser unbekannten Wärter von Sitten und Ordnung in Anführungszeichen ausfällt. Ciao.
Guten Tag zum neuen Frontbericht aus Charlottengrad. Heute habe ich einen Gast in der Leitung, auf den ich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Ich bin extrem gespannt auf dieses Interview. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Bhakti. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Professor Bhakti, sind sozusagen der Ketzer der Corona-Zeit. Sie werden in den Medien ganz schlecht dargestellt. Reden die Medien denn auch mit Ihnen? Wie viele Einladungen haben Sie denn bekommen von ARD, ZDF und den Öffentlich-Rechtlichen in letzter Zeit, zu Talkshows beispielsweise?
Null. Das wissen doch alle.
Also man redet schlecht über Sie, aber Sie wurden nie eingeladen.
Stimmt, das stimmt. Die Aussage stimmt.
Ich wollte das nur noch mal fixieren. Man hört ja viel vom Hörensagen, aber das ist sehr interessant. Ich habe nun in der Vorbereitung viel gelesen, Faktenchecks, wo versucht wird, Sie als Lügner darzustellen. Was mir aufgefallen ist, also mich haben diese Faktenchecks nicht so ganz überzeugt. Da wurde Ihnen zum Beispiel vorgeworfen, dass Sie in Rente sind. Ist es denn so, dass man, wenn man in Rente ist, dann nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist? Oder informieren Sie sich noch weiter? Wie muss ich denn das verstehen?
Na, ich meine, Fakt ist, dass ich in Rente bin. Insofern ist dieser Faktencheck durchaus richtig. Wissen Sie, wenn Sie einmal Auto fahren können, dann können Sie Auto fahren auch nach 65. Autofahren ist für einen Fahrer zweite Natur und Wissenschaft ist für mich auch zweite Natur. Insofern kann ein Wissenschaftler, wenn er Wissenschaftler im Herzen ist und im Hirn, nie aufhören. Ein Wissenschaftler sucht immer nach Antworten auf Fragen, die ihn interessieren. Das ist im Prinzip der ganze Motor hinter unserem Leben. Und wenn ein Problem kommt, das einen selbst tangiert und wo man denkt, man könnte vielleicht auf eine Antwort kommen, dann tut man das auch. Das ist das, was ich getan habe.
Und Sie sind auch im Ruhestand immer noch aktiv, also Sie informieren sich auch über aktuelle Entwicklungen, auch vor der Corona-Krise, dass Sie es jetzt sind, das ist ja offensichtlich.
Naja, also ich bin Gast im Labor von meiner Frau, Frau Professor Carina Reis, und ich arbeite mit ihr die ganze Zeit. Wir haben auch zusammen durchaus sehr nette Arbeiten publiziert in den letzten Jahren. Die sind in der internationalen Literatur zu finden. Das heißt,
Das.
was. Und selbstverständlich, wenn eine Frage kommt, die uns interessiert, dann recherchieren wir. Und man muss heute nicht im Labor sitzen und pipettieren, sondern es ist sehr wichtig, die Literatur zu kennen, die internationale Literatur. Und dann sind die Antworten meist da.
Es wird Ihnen auch vorgeworfen, dass die Luftverschmutzung Sie herangezogen haben als einen der Gründe für die höhere Anfälligkeit in Norditalien und in China. Da ist aber rückwirkend inzwischen die Wissenschaft, glaube ich, auf Ihre Seite gekommen. Ja, also es gibt tatsächlich Studien, die sagen, das hat auch mit Luftverschmutzung zu tun. Oder täusche ich mich da?
Es konnte auch nicht anders sein, denn es ist doch bekannt, dass Luftverschmutzung zu Lungeninfektionen, also Lungenschädigungen führt. Und es ist bekannt, dass Lungenschädigungen den Verlauf von allen Viruskrankheiten, aber insbesondere von Coronavirus-Krankheiten, verschlimmern. Also es war total logisch, das zu vermuten. Und es hat sich dann bewahrheitet. Das ist eigentlich die Essenz auch der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler stellt Thesen auf und versucht, diese Thesen entweder selbst zu prüfen oder zu beobachten, ob diese Thesen von anderen geprüft und bestätigt wurden. Und ich stelle zu meiner Freude aus, dass das, was ich vermutet habe, eigentlich sich immer als richtig herausgestellt hat.
Und es ist auch so, dass man Ihnen vorwirft, diese 99%, von denen Sie gesprochen haben, bei denen das Ganze ohne irgendwelche Schäden verläuft, dass die nicht nachweisbar seien.
Ich habe nicht gesagt, dass 99% ohne Schäden ablaufen. Ich habe gesagt, dass von 100% Infizierten ungefähr 1% schwerstkrank werden und auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und dieses deckt sich fast genau mit den Zahlen, die das RKI vor einigen Wochen veröffentlicht hat in Deutschland. Nämlich, dass die Zahl von Schwerstkranken 1,3% gewesen sind. Also viel genauer kann man nicht sein, 4 Monate zuvor.
Jetzt machen Sie mir die Arbeit schwierig. Sie werden sich aber doch sicher in irgendetwas geirrt haben, oder ist es gar nicht so, wenn Sie sich geirrt haben in dem Punkt?
Nein, ich bitte meine Kritiker, mir zu sagen, wo ich mich geirrt habe. Ich bitte um eine Diskussion.
Und diese Diskussion wird im Moment, da haben wir schon am Anfang darüber gesprochen, wird verweigert. Ich bin nun kein Fachmann. Ich bin Journalist und ich maße mir nie ein Urteil an. Was man mir aber immer sagt, wenn ich über Zweifel rede, dann sagt man mir, schauen Sie doch in die Situation in den USA, schauen Sie in die Situation in Russland, da sei die Situation dramatisch. Inwieweit trifft das zu?
Es trifft als insgesamt nichts zu. Es gibt natürlich Regionen, die wirklich in Schwierigkeiten geraten. Und so möchte ich Ihnen sagen, das ist ein Fragenkomplex. Warum war das in Italien so? Warum ist es jetzt in Amerika so, dass sich nicht in kurzen Worten beantworten lässt? Und das ist der Grund, warum wir dieses Thema, also Amerika, Italien, auch England, in unserem Buch ausführlich besprochen haben und dargelegt haben, wo die Fehlerquellen liegen für die Argumentation. Insgesamt ist die Aussage nicht richtig. Es gibt in diesen Ländern zwar Hotspots, wo es schwierig ist, aber die Gesamtentwicklung unterscheidet sich nicht grundlegend, von der Situation in anderen Ländern in Nordeuropa.
Die Situation in China muss ja aber dramatisch gewesen sein. Als man sich diese Bilder ansah, muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte auch ich es mit der Angst zu tun. Kann denn das sein, dass die Chinesen das alles übertrieben haben? Also es muss doch wirklich schlimm gewesen sein, wenn man so dramatisch reagierte in China.
Nein. Ich glaube, dass die Bilder natürlich etwas transportiert haben, das nur ein Teil der Wahrheit widerspiegeln, wie so oft. Das sind die Medien, wissen Sie. Man kann sich diesen Bildern nicht entziehen. Das ist das Problem. Und diese Bilder überrollen die Welt. Dann kommen die Reaktionen lokal von den Chinesen. Und diese Reaktionen sind natürlich einmalig, einzigartig, weil das ein Land ist, wo im Prinzip eine Diktatur ist. Man kann alles anordnen und es muss durchgeführt werden. Und das ist kein gutes Beispiel gewesen. Deswegen, sagen meine Frau und ich, guckt nicht immer dorthin, wo ihr die Situation nicht wirklich begreifen könnt, nicht wirklich verstehen könnt, sondern gucken wir hier bei uns und bei unseren Nachbarn, wo wir die Situation besser überschauen oder sogar sehr gut überschauen. Es ist doch sehr viel wichtiger, dass wir unsere Probleme hier lösen und analysieren.
Ich hatte einen kritischen Artikel über die deutsche Corona-Politik und dann kam ein sehr, sehr böser Brief von einem Freund und ehemaligen Kollegen, den ich sonst sehr schätzte, und der sagte, du spielst mit Menschenleben, schau dir Schweden an, da sind fünfmal so viele Menschen gestorben, willst du das? Ich habe dann geantwortet, ich spiele mit gar nichts, ich habe nur Zweifel. Aber das war sein Argument, fünfmal so viele Tote in Schweden, wo man eine sehr unrestriktive Corona-Politik hatte, kann man diese Kritik einfach wegwischen?
Natürlich, die Kritik greift viel zu kurz. Und auch das haben wir in unserem Buch dargelegt. Man muss Zahlen immer in Relation setzen zueinander. Wenn man sagt, fünfmal mehr Schweden sind gestorben, hört es sich schrecklich an. Und so, jetzt werde ich versuchen, das nochmal darzulegen, was im Buch steht und wo wir das mit Zahlen belegt haben. Schauen Sie, das ist das, was Ioannidis, dieser führende Epidemiologe in Stanford, getan hat und auch gemahnt hat, dass wir das tun müssen, sonst verlieren wir den Überblick. Wissen Sie, das ist ein, es gibt drei Säulen der Wahrheit. Wissen muss in Weisheit verwandelt werden. Und die erste Säule ist, Dinge in einen größeren Rahmen zu stellen. Nicht immer so klein, klein, das sind fünfmal mehr, so. Wissen Sie, wenn 10.000 Blätter am Baum sind, die im Herbst alle runterfallen werden, 10.000 Blätter, und es kommt ein kleiner Sturm, ein Wind, ja? Und jetzt fallen 10 Blätter vom Baum, von einem Baum. Von dem anderen Baum fallen 50 Blätter. Dann haben Sie fünfmal so viel. So, das ist ungefähr die Relation von Sterbefällen von Menschen über 80 Jahren. De facto, das ist die Wahrheit. Denn jedes Jahr sterben an Atemwegsinfektionen, Grippe, Coronaviren, zwischen 10 und 50 von 10.000 über 80-Jährigen. So, und dieses Jahr ist es so, dass an Covid in Deutschland 10 verstorben sind und in Schweden 50. Aber dafür sind in Schweden vielleicht an anderen Viren weniger gestorben. Insgesamt bleibt die Sterbung Rate an Atemwegsinfektionen in Deutschland und in Schweden gleich, trotz Corona. Und das
Die
ist
ist
die
tatsächlich
Wahrheit.
gleich geblieben, ja, das haben Sie im
Ja,
Buch untersucht, die ist identisch,
wir haben
die
das nicht
Rate.
im Buch untersucht, wir haben die Daten nachgeschaut.
Sie haben die,
Das ist,
Entschuldigung, ja, natürlich,
ja,
klar.
wir untersuchen nichts, wir untersuchen die Daten, die andere publizieren. Wir analysieren sie.
Davon hört man in den Medien gar nichts. Das ist natürlich sehr erstaunlich. Es wird auch immer die Zahl aus den USA genannt, wird aber nicht in Korrelation gesetzt zur Bevölkerung, weil wenn man die deutschen Medien sich anhört,
Richtig.
dann hat man den Eindruck, dass das viel schlimmer ist als in Belgien
Richtig.
oder in Großbritannien.
Richtig.
Es ist aber nicht so, glaube ich.
Nein, man muss natürlich die Zahl der Toten pro 1 Million Einwohner machen. Und dann sieht die ganze Sache ganz anders aus. Ganz anders aus. Und ich bitte auch meine kritischen Zuhörer, das zu tun, bevor sie kommen und uns Vorwürfe machen, dass wir irgendwas bagatellisieren. Sie können sicher sein, dass wir uns wahnsinnig viel Gedanken über jeden Satz machen, den wir sagen und schreiben. Wahnsinnig viel.
Und Ihr Buch ist ja auch ein Bestseller auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Wir haben im Vorgespräch über die Masken gesprochen, die niederländische Gesundheitsministerin hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, es liegen keine wissenschaftlichen Fakten, ich glaube medizinischen Studien hat sie gesagt, vor, die den Nutzen der Masken belegen. Andererseits, so wie es erklärt wird, leuchtet es mir ein, wenn ich jetzt im Geschäft bin und huste. Wenn ich eine Maske habe, dann ist ja dieser ganze Schwall vom Husten, der geht nicht 2 oder 3 Meter weiter, sondern der bleibt erstmal hängen, auch wenn einzelne Viren sozusagen da durchkommen. Irre ich mich da?
Ja und nein. Ich möchte gerne, was diese unselige Maskengeschichte anbelangt, zwei Dinge unterscheiden. Zum einen ist es die Frage, inwiefern die Masken überhaupt die Verbreitung der Viren und die Verbreitung der Infektion verhindern können. Und zweitens die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Verbreitung von Coronaviren zu verhindern. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ja,
Das
aber ich
erklären Sie
möchte
mir
gerne
bitte.
zum Ersten kommen. Die Antwort ist, dass diese Masken, egal welche Studien vorliegen, wissen Sie, das Problem in dieser sogenannten Wissenschaft ist, dass es wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich wahnsinnig viel Mühe machen, um Zahlen zusammenzustellen, zu sehen, gut, wenn wir jetzt die Masken tragen, gehen die Zahl der Infektionen runter. Oder es gibt eine riesige Studie in Lancet Ende Juni, die sagte, dass die Maske tatsächlich die Verbreitung der Viren etwas verhindert. Ob das wirklich bedeutsam ist oder nicht, haben sie nicht gesagt, aber es verhindert. So, die Frage, die dann auftritt, ist, ja, und werden diese Masken dann die Zahl der Infektionen senken? Und jetzt werde ich Ihnen etwas sagen, wo ich bitte, alle Kritischen nachzudenken. Diese Maskenpflicht wurde eingeführt zu einer Zeit, wo es im Prinzip keine Infektionen mehr gab. Die Infektionswelle war vorbei. Ich bitte, das zu realisieren. Das war Woche, ich glaube, 18. Da war die Epidemie vorbei. Man hat also versucht, mit diesen Masken die Ausbreitung eines Virus zu verhindern, das gar nicht mehr da ist. Und das tut man bis zum heutigen Tag. Dass dieses absurd ist, müsste eigentlich jedem einleuchten. Es gibt tatsächlich in den Sentinel-Labors, das sind also die Labors in Deutschland, die dem Robert-Koch-Institut im Prinzip mit dem Robert-Koch-Institut vernetzt sind, wo Menschen mit Atemwegsinfektionen hinkommen und wenn sie Atemwegsinfektionen haben, werden dann Abstriche genommen und diese Abstriche werden eingeschickt und wenn ein Labor einen positiven Test hat auf ein Virus, dann wird dieser Test gemeldet im RKI. Eigentlich sehr gut. Läuft seit Jahren gut und deswegen hat das RKI eine gute Übersicht über diese Infektionen. Nun ist es so, dass diese Sentinel-Labors, über 20 in Deutschland an der Zahl, seit, ich glaube, 6 bis 8 Wochen nicht einen einzigen neuen Fall, eine Infektion an SARS-CoV-2 melden. Das Virus ist nicht da, auch bei Menschen mit Husten. Und ich sage noch einmal, mit den Masken etwas zu verhindern, was nicht da ist, ist nicht nur absurd, es muss sofort gestoppt werden, weil das Maskentragen bringt nur Schaden. So, na, jetzt bin ich gleich fertig und dann können Sie einwenden. Die Frage ist, ob diese Masken überhaupt Infektionen verhindern können, die über Tröpfchen verbreitet werden, wie Corona. So. Wenn Sie diese Frage beantworten wollen für die Zeit, wo die Masken getragen werden, müssen Sie ein anderes Virus nehmen, was über Tröpfcheninfektionen verbreitet wird, weil es kein Corona gibt. Okay, ist ja klar nicht. Und dann muss man vergleichen, wie viele Infektionen hat es gegeben in diesem Jahr, wo die Masken getragen wurden, im Vergleich zum letzten Jahr, wo keine Masken waren. Und das Virus ist das Rhinovirus, das Erkältungsvirus, das ganz normale Erkältungsvirus. Das wird auch nachgewiesen und gemeldet am RKI. So, und jetzt halten Sie sich fest. in diesem Jahr, nachdem die Masken verordnet wurden, ist die Zahl der Rhinovireninfektionen gestiegen. In den letzten Wochen so stark gestiegen wie noch nie
Weil die
überhaupt.
Masken unhygienisch sind, oder warum?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es so, dass wenn ein normaler Mensch etwas Rhinoviren hatte, dann hat er gehustet und geniest und dann war das Virus weg. Jetzt niest er und hustet er in die Maske. Ja, es ist so logisch. Jetzt ziehen Sie sich doch selbst mal ein und fragen Sie mich, wieso darf überhaupt jemand in diesem Land den Kindern in der Schule bei 30 Grad Hitze verordnen, dass sie Masken tragen? Ich sage Ihnen, das muss von euch gestoppt werden. Das ist Kindesmisshandlung. Und die Lehrer, die beamtet sind oder im Dienst sind, ich rufe auf, müssen remonstrieren. Ihr dürft euren Kindern nicht antun. Und auch euren älteren Menschen, die hier rumlaufen mit Lungenerkrankungen, die gezwungen werden, ihre Masken zu tragen. Da werde ich emotional, verstehen Sie? Da werde ich emotional. Die Konzentration von CO2 steigt, das weiß doch jedes Kind in der Schule. Und ihr zwingt die Leute, den Kindern erhöhte CO2 einzuatmen und auszuatmen. Und dadurch sinkt die Sauerstoffspannung im Blut. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, wenn Sie zu wenig Sauerstoff im Blut haben, dann funktioniert das Gehirn nicht mehr so gut. Da funktionieren die Muskeln nicht mehr so gut. Da funktioniert die Psyche nicht mehr so gut. Es ist Kindesmisshandlung. So. Und Sie misshandeln auch Ihre älteren Menschen, die das nicht gut vertragen. So hören Sie doch mal auf mit diesem Unsinn. Verdammt nochmal.
Herr Professor Dr. Bakti, Sie haben jetzt gesagt, das Virus gibt es überhaupt nicht, aber es werden ja jeden Tag im Moment, glaube ich, über 1000 Neuinfektionen gemeldet. Wie passt das denn zusammen? Nicht Neuinfektionen, sondern positive Tests, das muss man ja immer unterscheiden. Vielleicht habe ich da schon einen Teil der Antwort geliefert.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss jetzt versuchen, nicht wieder emotional zu sein, denn
Sie dürfen
man
auch
sollte
emotional
wissen,
sein, fühlen Sie sich ganz frei.
wissen Sie, diese Irrsinn mit den Zahlen, die gebraucht werden, um der Bevölkerung Angst zu machen, dieses Angstschüren von Seiten der Politik und RKI ist für mich inzwischen unerträglich. So, auch das haben wir in unserem Buch wirklich versucht darzulegen. Und jeder, der das Buch gelesen hat, sagt uns, es ist jetzt verständlich. Endlich. So, jetzt werde ich es Ihnen nochmal sagen. Jeder Test hat eine Fehlerbreite. Ist doch klar, das ist ein Labortest. Und wissen Sie, ich werde euch was sagen. Als ich Medizin studiert habe, das ist vor langer, langer Zeit gewesen, oh mein Gott, vor über 50 Jahren. Ja, wirklich, werde ich nie vergessen, wie unsere Professoren uns gesagt haben, Leute, macht nie Labor oder Laborbehandlung, Befundbehandlung, behandelt nie Befunde, behandelt den Menschen. Die Menschen sind diejenigen, die ihr euch anschauen müsst und nicht ein Stück Papier. Was auf dem Papier steht, ist höchstens ein Hilfsmittel, damit ihr versteht, was im Menschen vorgeht. Aber wenn ein Mensch gesund ist, dann kann auf dem Zettel stehen, was es will. Wenn der Mensch gesund ist, soll der Mensch nicht behandelt werden. Okay. So, jetzt wissen wir doch, dass über 90% der Menschen auch mit dieser Infektion nicht schwer krank werden. So, oder überhaupt kaum krank werden. Jetzt wissen wir, dass dieser Labortest eine kleine Fehlerquote hat. Und diese Fehlerquote, ich sage ganz pauschal, das ist untersucht worden, ist ungefähr 2%. Das heißt, wenn Sie 100 Teste machen, werden Sie zwei positive Teste bekommen, obwohl der Mensch nicht krank ist. Alles klar? Das nennt man falsch positiv.
Wir
Wenn
haben
die
1% im Moment, glaube
100,
ich. Ja.
nein, das ist nicht der Fall. Sie haben etwas unter 1%, wenn Sie gar kein Virus haben. Wenn Sie aber ein anderes Coronavirus haben, dann steigt es sofort auf ungefähr 2,5%. Okay. Und da viele Menschen hier rumlaufen mit den anderen Coronaviren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Test falsch positiv ist, weil ein anderes Coronavirus da ist und der Test ist nicht 100% spezifisch für das neue Virus, kann ja gar nicht sein, ist es auch nicht. Im Übrigen erkennt dieser Test auch Coronaviren, die in Tieren sind. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum in diesen Fleischereien, Fleischfabriken, die Menschen so viel positiver haben, weil sie das Ganze als Aerosol eingeatmet haben während der Arbeit. Okay, jetzt alles klar. Das wurde überhaupt nicht ausgeschlossen und das wird jetzt hinterfragt, ob diese armen Menschen bei Tönnies überhaupt nicht richtig positiv waren, sondern falsch positiv waren. Es gibt jetzt Nachforschungen. So, jetzt komme ich aber zurück. Wissen Sie, wie viele Teste jede Woche jetzt in Deutschland durchgeführt werden, weil das RKI sagt, wir wollen es hochfahren, wir müssen hochfahren? Wo wir im Buch gesagt haben, geschrieben haben, in dem Moment, in dem die Häufigkeit der echten Infektionen unter meinetwegen 10% ist, muss man mit der Testung aufhören, weil man kommt auf ein Grundrauschen der Falsch-Positiven hin. So, wie viele Teste werden in Deutschland jeden Tag gemacht? Ungefähr, ungefähr. Die Antwort ist 100.000. Ungefähr. So, 2% von 100.000 sind 2.000.
2000.
Wenn Sie alles unter 2.000 ist Rauschen. Ist Rauschen, verstehen Sie? Ob von den 2.000 2 oder 10 oder 100 echt positiv sind, ist mir eigentlich egal. Denn auch wenn sie positiv wären, ist es belanglos. So, was hat das von Belang, wenn ein gesunder Mensch rumläuft und diese Coronaviren aushustet? Nichts. Weil, und das möchte ich gerne Ihnen sagen, die Vorstellung, dass man eine Coronavirus-Infektion, die Ausbreitung, 100% verhindern kann, auch nach der Epidemie, ist laienhaft. Diese Viren können Sie nicht aus Deutschland vertreiben. Niemals. Coronaviren leben mit Ihnen, mit uns, seit Menschengedenken. In Deutschland, in Nordeuropa, in Amerika, auf der ganzen Welt. Und dieses neue Virus unterscheidet sich mitnichten von den anderen Brüderchen und Schwesterchen. Also was passiert? Der ist in uns. Und ab und zu wird jemand tatsächlich seine Sommerschnupfen und Sommergrippe bekommen, wird husten. Früher war es, ja und? Ich habe Husten, also ich kann mich sogar krank schreiben in diesem Land, bei uns nicht, in Thailand, okay? Und jetzt plötzlich, oh, du hast Covid. Aber das ist nicht die richtige Überlegung. Die Überlegung müsste sein, dass das Zusammenleben mit Viren, die gekommen sind und bei uns bleiben, und bei denen 90% nicht schwer krank werden, ist normal, verstehen Sie, ist normal und es ist gut so. Wir
Jetzt
brauchen
entdecke
sie.
ich, jetzt entdecke ich aber einen Widerspruch. Sie haben vorher gesagt, es gibt kein Corona mehr. Und jetzt haben Sie gesagt, die Coronaviren sind immer da. Was stimmt?
Ich habe Ihnen gesagt, dass in den Sentinel-Labors, wo die Leute Husten haben und zum Arzt gehen, das Virus nicht da ist. Das ist das. Vielleicht ist es bei Ihnen da, aber Sie husten nicht.
Also
Sie
Sie sagen
merken
nicht,
es
dass das
nicht.
Virus generell nicht da ist. Sie sagen, dass bei vielen, die, um das nochmal klarzustellen, bei vielen, die positiv getestet sind, dass es bei denen nicht da ist. Aber Sie sagen nicht,
Ich
dass das
sage,
Virus
dass
nicht existiert.
unter den Erkrankten ist es nicht da. Unter den Gesunden ist es selbstverständlich da, weil es nicht weggeht. Aber sie merken es nicht, weil es erstens so wenig sind und zweitens gehören sie zu den Leuten, die diese normale Herdenimmunität bereits besitzen. Sie gehören zu den 80 bis 90%, die nicht krank werden.
Also bei den, Sie sagen, bei den Kranken ist es nicht da, Sie meinen, bei den positiv Getesteten ist es in vielen Fällen nicht da. Es gibt ja auch wirklich Leute, die krank sind und Covid-19 haben. Diese Fälle gibt es ja sicher auch, weil dann die Frage ist,
Wo
was
sind Sie?
ursächlich
Wo
ist.
sind Sie? Ich sage Ihnen, diese Sentinel-Labors untersuchen Menschen mit Symptomen. Die Kranken gehen dahin. Die Durchtestung jetzt, da testen Sie keine Kranken, sondern nur Gesunde. Und wenn Sie bei den Gesunden testen, kann es sein, dass Sie ein paar gesunde Menschen mit dem Virus finden. Aber unter den Leuten, die Husten haben und Schnupfen haben, zurzeit seit 8 Wochen, gibt es keine mit Corona. Es ist so. Ist das eigentlich
Also dann,
unverständlich? Das
wird
kommt
in
einfach
den.
daher, dass es kommt einfach daher, dass das, was ihr nicht verstehen wollt, ist, dass 80 bis 90% von uns allen Corona, also Covid, nein, SARS-CoV-2 haben können und das nicht merken, auch nicht erkranken und deswegen auch nicht infektiös sind. Das ist es doch Schwachsinn, eine Maske anzulegen. Sie husten die Viren nicht aus. Also warum wollen Sie eine Maske tragen? Bin ich jetzt eigentlich deutlich genug?
Dann gehen wir nochmal. Ich frage nur, weil es meine Aufgabe ist als Journalist. Und wenn ich
Bitte
denke, wir
Sie.
müssen kritisch sein. Ich bin sehr kritisch gegenüber den
Ich möchte
Vertretern der
gerne, dass es
Corona-Politik.
verständlich war.
Absolut. Ich spiele aber weiter Advocatus Diaboli. Das ist meine Aufgabe
Bitte.
als
Ja, es macht mir
Journalist, weil
Spaß.
wir auch schon langsam zum Ende kommen. Wie kam es dann in Ihren Augen zu diesen einschneidenden Maßnahmen? Also man hat sich Italien angeschaut, man hat sich Spanien angeschaut. Spanien passt das auch zur Luftverschmutzung. Man hat das in Russland gesehen und es machen ja fast alle Regierungen. Also ist das dann ein globaler Irrtum? Sind die alle verrückt geworden von Putin bis hin zu Trump, der jetzt auch eine Maske trägt?
Ja, aber hören Sie mal, ich glaube, dass global die Leute, die das sagen, haben, sich vertan haben. So. Ich aber bin nicht der Einzige, der sagt, Vorsicht, Leute, es stecken eine Menge Irrtümer in all diese Sachen, sondern es sind inzwischen Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, von Ärzten, die aufstehen und sagen, Leute, besinnt euch. Und ich möchte gerne, wenn die Zeit zu Ende geht, mit einem Punkt schließen. Nämlich die Tatsache, dass 80 bis 90% der infizierten Deutschen, die hatten das Virus hat sie infiziert. Das Virus war nachweisbar und zwar in großen Mengen, ja. Die sind aber nicht schwer krank geworden. Warum? Ich sage Ihnen warum. Nicht, weil sie Antikörper hatten, die hatten sie nicht. Aber sie hatten Lymphozyten, das sind Zellen des Immunsystems. Darunter gibt es die Killer-Lymphozyten. Diese Killer-Lymphozyten erkennen virusinfizierte Zellen, weil diese Zellen das Virusabfallprodukte vor die Tür stellen, um dem Immunsystem zu sagen, das Virus ist in uns. Und dann kommen diese Killer-Lymphozyten und bringen die Zellen um, die Immunfabriken. Sie entfernen nicht den Müll, sondern sie entfernen den Müllproduzenten, nämlich die infizierten Zellen. Und dann geht der Husten weg, Fieber geht runter, der Mensch steht auf, geht wieder zur Arbeit. Und die Viren gehen weg und sind weg. Und Sie gehören zu den Leuten unter 65 Jahren, die Menschen in Deutschland. Praktisch alle haben so viel von diesen Killer-Lymphozyten in ihrem Körper, weil diese Killer-Lymphozyten erkennen die Abfallprodukte auch von den anderen Coronaviren, die Sie in der Schule, im Kindergarten durchgemacht haben, in Ihrem Leben bis zum heutigen Tag und immer wieder machen. Und diese Killer-Lymphozyten werden immer aufgefrischt. Jedes Mal, wenn Sie husten, und deswegen ist es nicht schlecht, wenn dieses neue Virus sich auch dazu gesellt, dann haben wir auch Killer-Lymphozyten, die besonders gut das neue Virus erkennen. Und dann kann es keine zweite Welle geben. Kann es gar nicht geben. Okay, das ist der Grund, weswegen eine Impfung von Menschen unter 65 Jahren, wo die Sterberate etwa 0,005 besteht, Blödsinn ist. Absoluter Blödsinn. Wer, da er nicht gefährdet ist, will sich impfen lassen mit einem Impfstoff? Oh. Der sicherlich nicht ungefährlich ist. Diese Gedanke möchte ich bei Ihnen lassen.
Jetzt haben Sie noch, da muss ich jetzt doch noch nachhaken, weil wir das Thema Impfung noch gar nicht hatten. Also Sie glauben, dass die Impfung, egal wie sie aussehen werde, die Russen sagen ja, sie haben schon eine, wobei ich da immer sehr skeptisch bin. Ich war 16 Jahre in Russland. Ich weiß, was ein russisches Auto ist, ein Lada. Und ich habe auch bei russischen Impfungen dann etwas weniger Grundvertrauen. Sie sagen generell, dass Sie da skeptisch sind bei Impfungen. Gegen Corona, nicht generell bei Impfungen, Entschuldigung.
Moment, jetzt fragen Sie wegen Corona oder
Genau,
generell?
nicht generell Impfungen, sondern gezielt eine Impfung gegen Covid-SARS-2.
Und Sie fragen Russland. Warum fragen Sie über
Nein,
Russland?
lassen wir
Fragen Sie auch
Russland
gerne.
aus, weil Russland
Ich
hat ja
bin,
jetzt schon eine Impfung,
also
hatten Sie gesagt.
jetzt sage ich Ihnen nochmal. Wenn Sie sind unter 65, wie ich sehe, und sehr viele, die
Bisschen.
jetzt zuschauen, sind auch unter 65. Wenn Sie wissen und Sie können dieses nachlesen überall, weil die Statistiken sind da. Und ich bitte Sie, das zu tun, nicht nur für sich, sondern auch für Ihre Kinder und Ihre Enkel. Mein Gott, ja, Sie können doch nicht Ihre Kinder und Ihre Enkel impfen lassen, wo bekannt ist, dass sie überhaupt nicht gefährdet sind. Wenn Sie das tun, dann kann ich es nicht verstehen. So, deswegen bin ich gegenüber einer Impfung für jüngeren Menschen unter 65 Jahren striktestens dagegen, denn jeder Impfstoff birgt Gefahren. Wer das nicht glaubt, ist naiv. Seien Sie nicht naiv. Bitte seien Sie nicht naiv. Die Komplikationsrate mag sehr klein sein. Wissen Sie, bei der Schweinegrippeimpfung war die Komplikationsrate klein. Was ist klein? 1 zu 10.000. Das heißt, Sie mussten 10.000 impfen von Ihren Kindern und Enkeln, bis einer erkrankte. Aber diese eine Erkrankung war nicht tödlich, aber schicksalhaft. Die Kinder haben nämlich eine Art Schlafkrankheit bekommen. Ihr Leben ruiniert für immer. Junge Menschen und Kinder. Da war die Komplikationsrate 1 zu 10.000. Nun, wenn Sie impfen und Sie sagen, okay, ich impfe 10.000 Kinder und junge Menschen und ich rette dadurch 100 Leben, dann können Sie sagen, okay, dann ist ein Leben, steht noch im Verhältnis, obwohl ich das nicht finde. Aber wenn Sie ein Leben opfern, um vielleicht ein Leben oder zwei Leben zu retten, dann ist es mir zu viel. Vor allen Dingen, weil, und jetzt hören Sie mal gut zu, bei der Schweinegrippe war die Sterberate ungefähr 2 pro 10.000. Aber pro 10.000 Erkrankte, das heißt 10.000 Grippe, 2 Tote. Die Komplikationsrate war 1 pro 10.000, ja, Geimpfte. Aber von den Geimpften, 1 Million Geimpften, waren 10.000 gar nicht erkrankt. Das heißt, sie haben umsonst geimpft. Die waren gar nicht erkrankt, die waren gar nicht gefährdet. Und wenn sie 1 Million impfen statt 10.000, dann haben sie 100 Fälle, die sie auf ihrem Gewissen haben. So, in Nordeuropa, meine Damen und Herren, wurden 20 Millionen Menschen gegen die Schweinegrippe völlig sinnloserweise geimpft. Und es gab ungefähr 2.000 solche Fälle, wo Leben zerstört wurden. Und ich sage Ihnen im Voraus, dasselbe wird sein für Covid, weil diese Impfstoffe nicht geprüft werden können. Um das zu tun, müssen Sie jahrelange Vortestungen machen an einer großen Anzahl von Menschen, aber Sie müssen jahrelang prüfen an einer richtig großen Anzahl, sonst werden Sie diese Quote von 1 zu 10.000 niemals feststellen. Alles klar? Und ich gehe
Alles.
überhaupt nicht auf die genbasierten Impfungen ein, die ich unethisch und brandgefährlich finde.
Dann noch die allerletzte Frage mit Bitte um ganz kurze Antwort, weil Sie es angesprochen haben. Bei über 65-Jährigen würde es anders aussehen. Ja, also da müsste man die Abwägung für die Impfung dann nochmal anders machen.
Ja, aber erstmal gut testen, ja. Denn die über 65-Jährigen, die sind von vornherein schwieriger zu impfen. Zweitens, sage ich jetzt auch ganz laut, die meisten brauchen die Impfung nicht, weil sie auch geschützt sind schon durch ihre Killer-T-Lymphozyten, die sie jahrzehntelang trainiert haben. Es sind im Prinzip nur die, die vorerkrankt sind, herzkrank, lungenkrank, krebskrank, die könnten eventuell profitieren von dieser Impfung, aber dann müssen sie den Impfstoff an ihnen testen und zeigen, dass an diesen Patienten der Impfstoff wirkt. Und diese Art von Testung ist verdammt schwer. Und wird nicht gemacht.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Bhakti, für dieses sehr interessante Gespräch. Ich hätte einen großen Wunsch, und der wäre, dass Sie und Herr Drosten in einer Talkshow oder in einem großen Kreis sich gegenseitig austauschen könnten, dass Sie diese Argumente ausfechten könnten. Ich finde es sehr schade, dass das nicht passiert. Ich denke, Sie wären bereit, wenn hier Verantwortliche vom Öffentlich-Rechtlichen zuschauen. Dann die große Bitte. Ich finde, die Zuschauer, die Gebührenzahler hätten ein Recht darauf, dass hier Herr Professor Bhakti auch sich austauschen kann und dann auch fetzen kann mit seinen Gegenspielern, argumentativen.
Ich bin jederzeit bereit und tue es auch sehr gerne, mich mit jedem zu treffen und auszutauschen, konstruktiv, sachlich. Ich mache aber keine Talkshows, bin kein Unterhalter. Ich würde gerne, dass die Diskussion ernst ist, seriös und ohne jede Form von Unterhaltung, denn die Sache ist einfach viel, viel zu ernst. Das
Sie
würde
würden
aber
aber,
jederzeit machen.
sozusagen, wenn es einen runden Stuhl von Wissenschaftlern gäbe, der auch im Fernsehen übertragen würde, da wären Sie bereit.
Aber liebend gerne.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Bakhtir.
Gerne, gerne. Und auf Wiedersehen nach Berlin.